Ihr lieben jungen Leute, ich bin etwas irritiert. Und zwar deshalb, weil die meisten Reaktionen, die ich auf die Stunde von gestern Abend so mitbekommen habe, die war, dass man meinte, das sei eigentlich eine schwere Rede gewesen, ein hartes Brot, das ich da ausgeteilt habe. Ist es wirklich so schwer zu verstehen, dass wir alles von Gott geschenkt erhalten? Die Konsequenzen natürlich sind weitreichend. Ich habe heute Nachmittag überlegt, ob ich nicht vielleicht das, was ich vorgesehen habe, so im Laufe dieser Woche umändern sollte, um etwas mehr leichte Kost zu bieten. Aber ich habe mich doch entschlossen, das, was ich mir vorgenommen habe, hier auch zu sagen. Und es kann sein, dass es von Abend zu Abend schwieriger wird. Wir wollen heute den zweiten Gipfel besteigen. Es ist ein Gipfel, den ich konkret selbst schon einmal erklommen habe. Ein wunderschöner Berg. Und wenn wir viel Zeit hätten, dann könnte ich euch Bilder von diesem Berg zeigen. Aber ich möchte euch vielmehr auf die Bibeltexte hinweisen, um die es geht. Zunächst aber, wie wir das uns gestern vorgenommen haben, ein Hinweis auf das wichtigste Wort des Themas, Sicherheit. Heute Abend wollen wir sprechen, Sicherheit, Mauer oder Lebensweg. Das Wort entstammt dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Sorglosigkeit, Unbekümmertheit, ursprünglich in der Rechtssprache angesiedelt und meint frei von Schuld, frei von Pflichten oder auch frei von Strafe. Das Wort Sicherheit heute ist so etwas wie ein Zauberwort oder Allerweltswort. In der Politik spielt es eine große Rolle. Wir sprechen sogar von Sicherheitspolitik und die wenigsten glauben, dass die Politik es schaffen wird, uns das Gefühl von Sicherheit zu geben. Aber offensichtlich entspricht der Begriff Sicherheit einem Grundbedürfnis des Menschen. Wir wollen uns versichern, manchmal auch versichern lassen. Als ich das hier ausgearbeitet habe, habe ich mir vorgenommen, mal meine ganzen Versicherungspolicen durchzugehen. Ich glaube, ich habe zu viel. Was man da so im Laufe des Lebens alles an Versicherungen abgeschlossen hat, vielleicht kann ich einige davon kündigen inzwischen. Man kann ja sogar die Wetterlage versichern lassen, wenn man Urlaub fährt. Wenn es geregnet hat und man lässt sich das bescheinigen, ich weiß nicht, 60%, dann bekommt man den größten Teil des Geldes wieder zurück. Sicherheit also ein Grundbedürfnis und um dieses Problem Sicherheit soll es heute Abend gehen bei der zweiten Gipfelbesteigung und ich lese zunächst jetzt den Bibeltext 2. Mose 19. Es handelt sich um den Djebel Musa, den Berg Moses oder wie wir es in der Bibel immer lesen, um den Berg Sinai. Ich lese aber nicht Kapitel 20. Sondern zunächst Kapitel 19, Vers 1 bis 11 und dann noch einmal von Vers 16. Und wir wollen wieder genau hinhören, wie gestern uns jedes Wort, jeden Satz, wenn es geht, konkret vorstellen. Am ersten Tag des dritten Monats, nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau auf den Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Denn sie waren ausgezogen von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Mose stieg hinauf zu Gott. Der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach, so sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Mose kam, berief die Ältesten des Volkes und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose sagte die Worte des Volkes dem Herrn wieder. Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich will zu dir kommen in einer dichten Wolke, auf dass dies Volk es höre, wenn ich mit dir rede, und dir für immer glaube. Und Mose verkündete dem Herrn die Worte des Volks. Und der Herr sprach zu Mose: Geh hin zum Volk, heilige sie heute und morgen, dass sie ihre Kleider waschen und bereit seien für den dritten Tag. Denn am dritten Tag wird der Herr vor allem Volk herabfahren auf den Berg Sinai. Von Vers 16. Und als nun der dritte Tag kam und es Morgen ward, da hob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Und das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und es trat unten an den Berg. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer. Und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte sehr. Und der Posaune-Ton ward immer stärker. Und Mose redete und Gott antwortete ihm laut. Als nun der Herr herniedergekommen war auf den Berg Sinai, oben auf seinen Gipfel, berief er Mose hinauf auf den Gipfel des Berges und Mose stieg hinauf. Es ist der Berg für die Geschichte Israels. Und es ist das Datum der Geschichte Israels. Es wird genau gesagt, der erste Tag des dritten Monats, und der Autor des Berichtes fügt hinzu, genau auf den Tag. Der Berg und das Datum und was jetzt hier beschrieben wird, ist eine Gottesoffenbarung, wie wir sie nur annähernd uns vorstellen können. Da ist von Erdbeben die Rede, von Donner und Blitz und Feuer und von einer großen Posaune. Die anderen Übersetzungen, die ich nachgesehen habe, sagen, dass Widderhorn erschallt, also ein ganz bestimmter Ton, den man damals gut kannte, und dann ist die Rede von der großen, dichten Wolke. In Kapitel 19, das wir hier teilweise gelesen haben, wird also etwas vorbereitet und wir erfahren, dass Gott redet und dass er diese Rede an Mose hält und Mose soll jetzt zum Volk gehen, um das wieder zu verkündigen, und das Volk antwortet und Mose bringt die Antwort wieder auf den Berg. Und dann anschließend in Kapitel 20 werden ja die 10 Gebote, der Dekalog, verkündet. Ich möchte zunächst, wie wir das auch gestern gemacht haben, einige allgemeine Einsichten herausstellen, die nicht unbedingt die Fülle dessen umfassen, was hier ausgesagt ist. Zunächst ist es wohl so, dass Gott einen Mittler benutzt. Gott offenbart sich hier sichtbar für alle, aber er redet offensichtlich nicht zum ganzen Volk. Er benutzt einen Mittler, einen Vermittler, und redet nur mit ihm und sagt ihm ganz klar: Jetzt geh du wieder runter und sage den Israeliten, was ich dir aufgetragen habe. Und dann betont Gott seine Heiligkeit. Er sagt ihnen eindringlich: Berührt nicht den Berg, denn wenn ihr den Berg berührt, müsst ihr sterben. Vers 12. Zieh eine Grenze um das Volk und sprich zu ihnen, hütet euch, auf den Berg zu steigen oder seinen Fuß anzurühren, denn wer den Berg anrührt, der soll des Todes sterben. Eine Vorstellung, die wir erst einmal verarbeiten müssen. Da ist Gott, der sich jetzt gewaltig offenbart. Er hat etwas Großes offensichtlich vor. Das Volk muss jetzt etwas begreifen und zuvor wird dem Volk eines unmissverständlich klar gemacht. Gott ist so heilig, dass derjenige sofort sterben muss, der den Ort der Gottesoffenbarung berührt. Niemand darf den Berg berühren. Und ich erinnere an Berichte aus dem Alten Testament, die es uns verdeutlichen, wie Gott es genau nimmt mit diesem seinem Wort. Da ist die Bundeslade durch die Philister entführt worden und David will sie wieder heimholen in einen Ort, der zu seinem Herrschaftsbereich zählt, und die Bundeslade wird jetzt auf einen Karren gestellt und zwei Knechte, offensichtlich besonders ausgesuchte Männer, wir kennen sogar ihren Namen im Alten Testament, die begleiten diese Bundeslade. Einer geht vorne weg, wo die Maultiere sind, und einer geht neben der Bundeslade, und offensichtlich durch irgendein Ereignis sind die Tiere etwas verwirrt, sie kommen von der Straße ab, die Lade droht von der Karre runterzufallen, und der Mann fasst instinktiv hin, um die Bundeslade zu schützen, dass sie nicht runterfällt, und der Mann stirbt augenblicklich. Gott nimmt es also ganz genau mit dem, was er sagt. Und die Vorstellung, die das Volk Gottes jetzt hier gewinnen muss, ist die, dass Gott so heilig ist, dass er sich nicht nur hier in Erdbeben, Blitz, Donner und so weiter offenbart. Man sieht ihn zwar nicht, man spürt die Nähe Gottes, sondern auch durch dieses Gebot wird signalisiert, Gott ist heilig, Gott ist ganz anders, Gott ist nicht so, wie das vielleicht in Ägypten euch sichtbar geworden ist. Da konnte man mit den Götzen in Ägypten ja sehr freundlich reden, nicht? Man hat ja fast in Tuchfühlung gestanden, denn diese Götter, die Götzen Ägyptens, waren ja sichtbar, die waren ja abgebildet, das waren Standbilder, die man sehen konnte. Jahweh ist nicht sichtbar, aber besonders heilig. Und dann kommt das, was in diesem Kapitel schon anklingt: Werdet ihr meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein. Gott ordnet jetzt auch in Kapitel 20, wir kennen das ja, durch die Gebote. Ich möchte zunächst wieder auf den Begriff kommen, den wir gestern schon haben ein wenig anklingen lassen. Es geht um den Begriff Gottesfurcht. Die Menschen hier haben offensichtlich zwangsläufig eine bestimmte Vorstellung vom Begriff Gottesfurcht erfahren. Da schwingt etwas mit von wirklicher Angst. Sie durften den Berg nicht berühren. Und zwar ist der Grund die Heiligkeit Gottes. Meine lieben jungen Leute, hier möchte ich zum ersten Mal innehalten und euch fragen, ob ihr etwas anfangen könnt mit dem Begriff Heiligkeit Gottes. Wir sind alle aufgewachsen in einer Zeit, in der diese Begriffe von Majestät und herausgehobenen Persönlichkeiten für uns ja nichts mehr bedeuten. Wir leben in einer Republik, in einem demokratischen Staatswesen, alle sind irgendwie gleich, wird uns immer gesagt. Also einen monarchischen Aspekt, also dass da irgendjemand besonders herausgehoben ist, das kennen wir nicht. Wer mal in England war, der hat vielleicht das hübsche Spektakel gesehen, da vor dem Schloss. Also ich habe ein gestörtes Verhältnis zu gekrönten Häuptern. Das heißt, ich habe also diesen Begriff der Absonderung, der herausgehobenen Heiligkeit überhaupt nicht mehr. Und es fällt mir deshalb auch nicht leicht, Zugang zu finden zu diesem biblischen Begriff der Heiligkeit. Könnte es sein, dass wir mit dem, was Gott in Kapitel 20 dann uns formuliert hat in seinen Geboten, deshalb manchmal so wenig anfangen können, weil wir keine biblisch angemessene Vorstellung mehr haben vom Begriff Heiligkeit? Könnte es sein? Ich möchte, dass ihr euch jetzt selber prüft, dass ihr eine mehr laxe Vorstellung, so etwas salopp die Vorstellung von Gott habt. Natürlich können wir im Neuen Testament, das sagt uns Jesus selbst, Gott anreden, Yahweh anreden mit dem Begriff Vater. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir diese Kind-Vater-Beziehung zu sehr profanisieren, manchmal zu sehr profanisieren. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Jugendfreizeit erlebt, da hat der Prediger am Freitagabend eine sehr schöne Stunde gehalten, so für die jungen Leute, und dann kam das Schlusslied und das Schlussgebet. Und was ich jetzt sage, das bitte ich nicht aufzufassen als Beitrag, der Heiterkeit erregen soll. Mich hat das damals tief getroffen. Der hat nämlich gebetet: Und nun, lieber Gott, werden wir uns zur Ruhe begeben. Wir wünschen auch dir eine gute Nacht. Und wir wollen uns jetzt deinem Schutz anbefehlen. Gott eine gute Nacht gewünscht. Schlaf gut, lieber Gott. Wir machen es jetzt auch. Das ist nach meinem Dafürhalten so die Linie, die ich eben versucht habe anzudeuten. Wir fangen an, Gottes Majestät, diese Heiligkeit, so sehr zu profanisieren, dass wir auch nichts mehr spüren von einer ganz bestimmten Dimension der Gottesfurcht, die hier den Kindern Israel nahegebracht werden soll. Wenn ich so mit Gott rede, ich weiß nicht, ob wir da nicht vielleicht eine wichtige Aussage der Bibel übersehen. Israel hat am Dschebel Musa, am Berg Moses, wie er heute heißt, am Berg Sinai, erfahren müssen, dass es lebensgefährlich war, die Heiligkeit Gottes zu ignorieren. Und die Geschichte Israels hat sicherlich mehr Beispiele als nur dieses eine von der Rückkehr der Bundeslade, dass Gott ganz genau darauf achtet, wie man seine Worte in die Tat umsetzt, ob man so ein bisschen kumpelhaft, augenzwinkernd mit ihm redet und sagt: Nun ja, ganz so genau wirst du es ja nicht heute mehr nehmen, die Zeiten haben sich geändert. Was da nämlich in 2. Mose 20 dann gesagt wird, und damit bin ich beim zweiten Teil meines Themas. Welche Funktion haben denn nun diese so von Gott formulierten Gebote? Sind sie eine Mauer? Haben sie die Funktion, uns einzuengen, uns zu begrenzen, uns unter Umständen abzusondern? Mauer, die uns einengt. Oder haben Gebote die Funktion eines Weges, als Begleiter, vielleicht auch das zu erreichen, was wir im ersten Teil des Themas unter Sicherheit verstanden haben? Ich habe ein Beispiel ausgewählt, nicht jetzt aus 2. Mose 20 zunächst, sondern aus Jesaja 24. Ich lese die Verse 4 bis 6a. Jesaja 24. Das Land verdorrt und verwelkt, der Erdkreis verschmachtet und verwelkt, die Höchsten des Volkes auf Erden verschmachten. Die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern, denn sie übertreten das Gesetz und ändern die Gebote und brechen den ewigen Bund. Darum frisst der Fluch die Erde und büßen müssen's, die darauf wohnen. Das ist das Grundgesetz der Schöpfungsordnung Gottes. Wenn er die Schöpfungsordnung, sein Gesetz, übertretet, dann wird die Erde verflucht sein, die Menschen werden verflucht sein, das heißt, sie werden verwelken, verschmachten. Genau das, was wir heute unter der ökologischen Fragestellung diskutieren, ist hier im Alten Testament eindeutig formuliert. Was wir heute an ökologischen Problemen haben, wir ringen um klare Luft, wir ringen um klares Wasser, wir machen uns Gedanken um den Zustand unseres Erdreichs. Wir haben so viele Probleme und wir werden dieser Probleme kaum noch Herr. Vor zwei Tagen hörte ich im Radio, dass man sich Gedanken macht über die seltsamen Löcher in der Ozonschicht der Erde. Was ist da passiert? Irgendjemand hat die Idee dann vertreten, dass vielleicht die großen Vulkanausbrüche solche Löcher in die Ozonschicht gerissen haben. Und jetzt könnte es ja sein, dass die Polkappen anfangen zu zerschmelzen und so weiter und so weiter. Wir wissen nicht mehr aus noch ein, nur die Bibel sagt uns, woran es liegt. Die Menschen haben die Schöpfungsordnung Gottes übertreten. Das heißt, sein Gesetz hätte uns Wegweiser sein können, ein Lebenselement sein können. Und wir haben es vielleicht immer missverstanden als Gebot, das einengt. Ihr lieben jungen Leute, ich bin Adventistenkind der dritten Generation. Und ich habe in dieser Gemeinde vieles erlebt unter dem Stichwort Gebot und Gesetz. Ich habe in einer öffentlichen Ansprache auf einem Kongress vor einiger Zeit etwas gesagt, das man mir sehr übel genommen hat. Und ich will es hier trotzdem wiederholen. Ich bin heute überzeugter Adventist, trotz manchem, was in der Gemeinde geschehen ist, was ich als junger Mensch erlebt habe. Wie man zum Beispiel den Sabbatgebot mir im Grunde genommen einen Teil meiner Jugend vergelt hat. Da war ein Gesetz, unter das ich gebeugt werden sollte. Ich musste eine ganz bestimmte Kleidung anziehen am Sabbat. Da waren bestimmte Verhaltensweisen. Dieser fürchterliche Sabbatnachmittagsspaziergang auf den Kreuzberg in Berlin, wo alle Adventisten sich versammelten. Und ich als junger Mensch nicht wusste, was ich machen sollte. Richtig spielen konnte ich nicht. Das heißt, ich habe unter dem Gesetz des Sabbats gelitten. Und ich habe erst viel später begriffen, dass dieses Sabbatgebot für mich etwas bedeutet, das Evangelium ist, frohmachende Botschaft. Ich habe heute keine Neigung mehr zu diskutieren, was ist am Sabbat erlaubt, was ist am Sabbat verboten. Darf ich schreiben oder nicht schreiben? Missionsbücher vielleicht, ja. Was darf ich lesen? Missionsbücher. Welche Musik darf ich hören? Das sind Dinge, über die ich heute nicht mehr diskutieren möchte. Solange wir als junge Adventisten die Zeit vergeuden zu fragen, was ist erlaubt, was ist verboten am Sabbat, haben wir die eigentliche Aussage dieses Gebotes nicht begriffen. Es will eben nicht Mauer sein, uns einengen, sondern 2. Mose 20 ist eine Möglichkeit, dieses Leben hier zu gestalten, in Sicherheit, in Freude zu gestalten. Die Menschen, die wissen heute nicht mehr aus noch ein, im Punkt der Zeit. Wer hat denn schon Zeit? Habt ihr Zeit? Da gibt es Menschen in meinem Alter, die sind noch stolz darauf, dass sie einen gefüllten Terminkalender haben. Wenn ich irgendjemand frage, können wir das machen, sagt er, Augenblick, ich muss erst meinen Terminkalender fragen. Wir sind Sklaven dieser Terminkalender. Solange wir nicht begriffen haben, was Sabbatheiligung bedeutet, dass wir also nicht der Zeit unterworfen sind, sondern Herren auch der Zeit sind, haben wir das Evangelium dieser Botschaft nicht verstanden. Und ich möchte, dass ihr 2. Mose 20 die Gebote als Weg, als Lebensweg begreift und nicht als Mauer, die euch einengen sollen. Da wird das Verhältnis der Menschen untereinander geschildert. Dass wir reden davon, wie wir untereinander Beziehungen herknüpfen und auch gestalten sollen. Die Heiligkeit der Ehe wird da formuliert. Das ist etwas, was nicht Mauer ist, sondern eine Möglichkeit, das Leben zu gestalten. Du sollst nicht töten. Eigentum. All diese Dinge, die wir so ganz global nur verstehen, das bedeutet die Wahrhaftigkeit, die Ehrlichkeit. Und hier stocke ich im Augenblick. Soll ich vor einer großen Schar von Schülerinnen und Schülern über Ehrlichkeit sprechen? Über Wahrhaftigkeit. Meine Lieben, das ist nicht Mauer, das ist nicht Eingrenzung, das ist eine Möglichkeit, das Leben wirklich
ja zu genießen. Die wir sagen, was soll das? Ich habe in meinem Leben immer wieder erfahren, wenn ich zu sehr taktisch oder irgendetwas versucht habe zu gestalten, so in meinem Sinn, mich nicht geöffnet habe, auch auf die Gefahren, dass man mich ausnutzt, übertölpelt, übers Ohr haut, da war irgendwo etwas faul. Ich habe in meinem Leben bittere Erfahrungen gemacht mit Ehrlichkeit. Aber ich bereue keine von diesen Erfahrungen. Warum? Sie haben mein Leben bereichert, auch wenn ich vielleicht hinterher geschimpft habe. Beispiel aus langer Vergangenheit, damit das nicht zu sehr konkret jetzt wird. Als junger Mensch, kurz nach dem Krieg, war ich stolz, das erste Fahrrad zusammengebastelt zu haben aus mehreren Schrottteilen. Und das Ding fuhr und ich war stolz und bin damit durch Berlin gefahren. Und eines Abends, es war zwar kein Licht dran am Fahrrad, das gab es damals noch nicht, da stürzt einer auf einem Hausflur, stürzt auf mich zu und sagt, Augenblick mal, mein Alter, sag, was ist denn los? Sagt er, da oben ist eine Frau ohnmächtig geworden, der müssen wir unbedingt helfen, ich muss einen Arzt holen, kann ich mal eben ein Fahrrad haben? Sondern bitte hier, der fuhr um die Ecke zum Arzt, ich habe ihn und das Fahrrad nie wieder gesehen. Ich bin da rausgegangen, habe überall gewählt. Der wohnte da gar nicht. Ein übler Trick. Ist das jetzt Naivität? Ehrlichkeit? Da hat jemand gesagt, ich brauche schnell ein Fahrrad, weil ich ein Arzt holen will. Meine Lieben, ich glaube, wer dieses Wagnis der völligen Ehrlichkeit, der Wahrhaftigkeit eingeht, dessen Leben wird nicht Schiffbruch leiden, es wird bereichert werden. Ich glaube, ich könnte nicht 32 Jahre Lehrer sein, wenn ich nicht euch immer wieder die Wahrhaftigkeit und die Ehrlichkeit hundertprozentig abnehmen würde. Ich glaube auch, dass mich schon manch einer mal übers Ohr gehauen hat, Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit. Aber lieber will ich das einstecken, als ein Leben zu führen, wie ich ein Kollege mal kennengelernt habe, der bei der Klausur vorne aufpasst und die Frau und der hätte wahrscheinlich noch ein paar Lieder dafür gemacht, und jetzt nicht noch was. Was ist das für wen? Ich bin noch ein Lehrer. Ihr müsst euch entscheiden, wie haltet ihr es mit den Geboten Gottes? Und jetzt komme ich zu dem Punkt zurück. Wie ist euer Verständnis von Heiligkeit? Das ist nicht irgendjemand, der den Dekalog in 2. Mose 20 formuliert hat, von der Ehrlichkeit, von der Wahrhaftigkeit. Das ist Gott selbst und er nimmt es ganz genau. Ganz genau. Auf eine Art und Weise, wie wir das im Alten Testament lesen, die uns fast unheimlich vorkommt. Aber ich möchte, dass wir 2. Mose 20 und alles, was in der Bergpredigt steht, nicht als Mauer empfinden, sondern als eine Möglichkeit, das Leben zu gestalten, als einen wirklichen Lebensweg. Und damit bin ich eigentlich so bei dem, was wir wieder unter Gottesfurcht verstehen. Wir haben gestern den ersten Gipfel erklommen und haben gesagt, Gott schenkt und er kann zurückverlangen. Das ist das Risiko. Heute der zweite Gipfel heißt, Gott weist Wege. Aber er zwingt niemanden, sie zu gehen. Du kannst heute Abend hier rausgehen mit der festen Absicht, weiterhin so zu leben, vielleicht wie bisher, es mit den Geboten nicht genau zu nehmen. Du kannst hier rausgehen und das praktizieren, was man so in der Theologie genannt hat, die Kasuistik. Kasus der Fall. Von Fall zu Fall abwägen. Das heißt zu sagen, für mich gilt das so jetzt nicht. Ich bin im Grunde genommen ja ein Sonderfall. Die Kasuistik ist das Gefährlichste, was im Laufe der Kirchengeschichte entstanden ist, in Bezug auf das Halten der Gebote. Man fühlt sich nicht mehr direkt betroffen. Wir haben als Gläubige natürlich die Möglichkeit, 2. Mose 20 und die Bergpredigt umzuformen in eine Vielzahl von Einzelgeboten.
Und dann haben wir den großen, dicken Katalog. Und es ist im Grunde genommen eine einfache Sache, im Katalog nachzusehen. Das war das Problem der Juden zur Zeit Jesu. Da waren die Pharisäer, die genau gesagt haben, wie weit man am Sabbat gehen durfte, um nicht zu sündigen. Meine lieben jungen Leute, in uns steckt, und ich sage in uns allen, schließe mich da ein, so ein bisschen was von der Pharisäer-Mentalität. Es ist ja leichter, irgendwo nachzuschlagen, was ist jetzt noch erlaubt und was ist schon Sünde. Im Neuen Testament wird an dieser Stelle sehr häufig so in umschreibenden Worten vom Gewissen geredet. Da ist plötzlich die Rede von der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Meine Lieben, viele Christen zu allen Zeiten haben diese Freiheit abgelehnt. Sie haben sie weit von sich gewiesen. Sie wollten lieber nachsehen, nachschlagen können. Ihr kennt vielleicht die berühmte Legende von Dostojewski, der Großinquisitor. Nicht? Irgendwann im Mittelalter auf dem Marktplatz von Sevilla. Christus ist noch einmal erschienen. Er geht über den Platz, alle erkennen ihn, die Mütter halten die Kinder hin, damit er sie segnet. Und in diesem Augenblick öffnet sich die große Kathedrale, die Tür geht auf und heraus kommt der greise Großinquisitor und man sagt ihm, er ist wieder da. Dostojewski beschreibt das dann so, dass er ihn sofort gefangen nehmen lässt. Und in der Nacht dann das berühmte Gespräch, das ja eigentlich kein Gespräch ist, denn Jesus antwortet gar nicht. Aber da lässt er den Großinquisitor sagen, warum kommst du uns zu stören? Damals hast du die Möglichkeit gehabt, die Menschen glücklich zu machen. Auf dem Berge, mit dem Brot und so weiter. Aber was hast du ihnen gegeben? Du hast ihnen die Freiheit gegeben. Aber die Menschen kamen und haben uns, der Kirche, die Freiheit zu Füßen gelegt. Wir erlauben ihnen heute auch mal zu sündigen. Wir sagen ihnen, was richtig und was falsch ist. Und wir vergeben ihnen die Sünden. Du hättest sie glücklich machen können, aber du hast ihnen die Freiheit gegeben. Steckt in uns auch so etwas drin? Wollen wir überhaupt diese biblische Freiheit, dass wir den Umgang mit den Geboten nicht als Mauer verstehen, als Eingrenzung, sondern als Lebensweg? Dass wir diesen Weg gehen müssen und jeder muss ihn einzeln gehen. Meine lieben jungen Leute, ich habe keine Bedenken, Folgendes jetzt zu sagen. Wenn Jesus Christus wiederkommt und ich glaube an seine tatsächliche Wiederkunft, dann wird er uns fragen und wir werden ihm antworten. Und bei diesen Antworten werden wir nicht verweisen können auf irgendjemand oder irgendetwas. Wir werden nicht sagen können, das stand im Gemeindehandbuch so. Wir werden nicht sagen können, das hat mir mein Prediger so gesagt. Wir werden nicht sagen können, das haben mir meine Lehrer oder meine Eltern so gesagt. Wir stehen dann vor Gottes Angesicht, vor diesem heiligen Gott, und wir müssen das verantworten, was wir selbst entschieden haben. Mit unserem Gewissen, das ist die Freiheit, und das ist sicherlich eine Sache, die wir uns gut überlegen. Und ich habe Verständnis für Menschen, die diese Freiheit von sich weisen, wenigstens teilweise. Ich habe früher als Prediger manchmal so am Ausgang Folgendes erlebt. Da kommt jemand zu mir und sagt, Bruder Treder, ich muss Sie nachher mal sprechen. Und dann haben Sie Fragen. Ich habe erlebt, dass manchmal Gemeindeleiter ganze Zettel vorbereitet haben von Fragen. Und sie meinten, ich werde Ihnen diese Fragen kurz und bündig beantworten. Früher habe ich das auch gemacht, bis ich gemerkt habe, wie gefährlich das ist. Denn irgendwann kam doch in Ihnen der Gedanke auf, dass Sie selber nicht mehr entscheiden müssen, was ist hier noch in Ordnung. Sondern sie haben sich dann zurückgezogen, naja, ein Lehrer von der Marienhöhe hat das gesagt, dann wird das schon stimmen. Ich bin gern bereit, als Seelsorger in schwierigen Fragestellungen zu helfen. Aber ich bin heute nicht mehr bereit, Entscheidungen zu formulieren, die jeder selbst treffen muss. Und das ist das, was heute als entscheidendes Ergebnis dieser Abendstunde mit euch gehen soll. Gottes Heiligkeit und sein Gebot. Und dieses Gebot soll uns Wegweisung sein und nicht Mauer. Es soll uns dazu verhelfen, dass wir in diesem Leben durch die Gebote begleitet werden. Wir hätten, lasst mir einmal deutlich sagen, heute keine Umweltkrise, wenn die Menschen sein Gebot beachtet hätten. Wir hätten keine katastrophalen Familien- und Eheverhältnisse, wenn die Menschen sein Gebot beachten. Wir hätten auch keine Schwierigkeiten mit dem Ausufern der Kriminalität, wenn man sein Gebot beachtet. Jetzt könnt ihr sagen, ja, das ist ja reiner Zweckoptimismus, das ist ja Illusion. Nein, darum geht es nicht. Ich möchte keinen Aufruf lassen, die Welt zu verbessern. Ich möchte keinen Aufruf hier lassen, was wir tun könnten, um vielleicht auf irgendeine Weise die Menschheit dazu zu bringen, die Schöpfungsordnung Gottes zu beachten. Worum es mir nur geht, ist, dass vielleicht einige von euch sich dazu durchringen, seine Gebote ganz ernst zu nehmen. So ernst, wie sie gemeint sind. Und ich kann euch versprechen, nicht nur aufgrund meiner persönlichen Erfahrung, sondern auch aufgrund dessen, was in der Bibel steht, ihr werdet glückliche Menschen sein. Ihr werdet Gebote empfinden, nicht als Belastung, als Grenze, als Mauer, als Zwang, sondern als das, was sie gemeint sind. Als Wegbegleitung, als etwas, was euch dazu führen kann, wirklich zu leben in der Furcht Gottes. Amen.